Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde und auch Besucher hier in unserer Gemeinde, ich darf euch herzlich begrüßen heute Abend zu dieser Bibelstunde im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, zu dem wir uns heute Abend versammeln wollen. Und wir haben in der letzten Bibelstunde das fünfte Kapitel der Offenbarung begonnen zu studieren und wir haben das versiegelte Buch des Lammes betrachtet. Und heute wollen wir fortfahren mit dem Studium aus Offenbarung 5 und wir werden die Anbetung des Lammes betrachten, die Fortsetzung der letzten Bibelstunde. Und ich lade euch gemeinsam mit mir ein, das Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Heute wollen wir die Verse 8 bis 14 lesen, sozusagen das fünfte Kapitel abschließen, bevor es dann zu den sieben Siegeln geht, die dann geöffnet werden ab Kapitel 6. So wollen wir heute Offenbarung Kapitel 5, die Verse 8 bis 14 lesen und im Anschluss dann dazu aufstehen, um zu beten. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jede eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen. Lass uns gemeinsam noch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir haben nun diesen Text gelesen, wo wir sehen, wie der Himmel und alles, was im Himmel ist, und die Erde und alles, was auf der Erde ist, dich anbetet. Und wir wurden durch dein Blut erkauft. Und wir lesen, dass dein Wort sagt, der Vater sucht Anbeter, die dich in Wahrheit und im Geist anbeten. Und wir kommen heute Abend als deine Braut in deine Gegenwart. Und wir wollen dich anbeten, so wie wir es gelesen haben, so wie die Engel dich anbeten, so wie die 24 Ältesten dich anbeten. Wir wollen lernen und vor allen Dingen wollen wir sehen, wieso und dass nur du alleine es wert bist, angebetet zu werden. Und so richte doch unsere Herzen heute Abend auf diesen Text aus, dass wir ermutigt und gestärkt werden, getröstet und vielleicht auch überführt werden, dort, wo wir dich nicht so anbeten, wie du es eigentlich wert bist, angebetet zu werden. Hilf uns durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen. Dürft dich gerne setzen. In der letzten Bibelstunde, als wir die ersten sieben Verse aus Kapitel 5 betrachtet haben, da haben wir uns mit dem versiegelten Buch des Lammes beschäftigt. Und wir haben sowohl gesehen und gelernt, was das für ein Buch war oder was das für ein Buch ist und was der Inhalt dieses versiegelten Buches ist. Und vor allen Dingen haben wir gesehen und gelernt, dass es niemanden im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde gibt, der würdig ist, dieses Buch zu nehmen und auszuführen, was in diesem Buch geschrieben steht, außer das Lamm, das geschlachtet worden ist. Jesus Christus alleine ist würdig, hat die Autorität, hat die Position, das Buch aus der Hand seines Vaters zu nehmen, um auszuführen, was darin geschrieben steht. Wir haben gesehen, dass dieses versiegelte Buch, dass in diesem versiegelten Buch der Inhalt all dessen geschrieben ist, was wir ab Kapitel 6 bis Kapitel 19 lesen werden in der Offenbarung. Das heißt, das versiegelte Buch ist sozusagen die Offenbarung selbst. Alles, was in der Zukunft über diese Erde passieren wird, all die Ereignisse, die in der Zukunft auf dieser Erde geschehen werden, sind in diesem Buch versiegelt. Mit anderen Worten, die Zukunft steht fest in Gottes Buch geschrieben. Und hier wird es nichts zu rütteln geben. Hier wird es keine Veränderung geben. Genauso wie es in diesem Buch mit den 7 Siegeln geschrieben steht, wird es eintreffen. Und dann haben wir gesehen, wie ein starker Engel mit einer starken Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen? Und die Siegel zu öffnen bedeutet nichts anderes, auszuführen, was da drin geschrieben steht. Wer ist würdig, zu tun, zu richten und Herrschaft auszuüben, was in diesem Buch geschrieben steht? Und es wurde niemand gefunden, außer das Lamm. Und einer der 24 Ältesten tröstete Johannes, als er weinte, und sagte zu ihm: Weine nicht. Es hat überwunden. Es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Sohn Davids. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Jesus Christus, der fleischgewordene Gott, lebte das Leben, das du und ich hätten leben müssen. Wir konnten es aber nicht tun. Er lebte das Leben auf dieser Erde, ein sinnloses Leben. Er starb am Kreuz stellvertretend für deine und meine Sünde. Und er hat den Tod überwunden. Es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und weil er überwunden hat und weil er sich zu Rechten des Vaters im Himmel gesetzt hat, ist er alleine würdig, diese Erde eines Tages zu richten und Gerechtigkeit wiederherzustellen und einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und dort wird dieser König, der Löwe aus dem Stamm Juda, dort wird das Lamm, das geschlachtet wurde für die Sünde der Welt, er wird dort herrschen und regieren über diese neue Erde und über diesen neuen Himmel. Das ist der Inhalt des Buches und auch deswegen, wieso nur Jesus alleine das Buch öffnen kann. Heute betrachten wir gemeinsam die Anbetung des Lammes. Weil Jesus alleine würdig ist, dieses Buch zu nehmen und unmittelbar nachdem er das Buch aus der Hand seines Vaters genommen hat, geschieht im Himmel Anbetung, Lobpreis, Herrlichkeit diesem Lamm entgegen, unmittelbar nachdem er die Rolle aus der Hand seines Vaters genommen hat. Das Lamm, das geschlachtet wurde, wird hier in den Versen 8 bis 14 von unterschiedlichen Geschöpfen angebetet. Von 3 unterschiedlichen Personengruppen, wenn man so will, wird das Lamm angebetet. Der englische Bibelkommentator Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar etwas sehr Wertvolles, was ich vorlesen will. Er sagt hier, also in den Versen 8 bis 14, sehen wir nun, wie dieses versiegelte Buch mit großer Feierlichkeit aus der Hand des Schöpfers, den haben wir in Kapitel 4 kennengelernt, in die Hand des Erlösers, Kapitel 5, gegeben wird. Hier sehen wir mit großer Feierlichkeit, wie Jesus die Offenbarung von seinem Vater empfängt, um sie auszuführen. Und hier sehen wir auch in gewisser Weise das, was Jesus in Johannes 17 in seinem hohepriesterlichen Gebet gebetet hat, in Johannes 17, die Verse 4 und 5. Dort betet er zu seinem Vater: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und dieses Werk umspannt sein sinnloses und perfektes Leben, sein stellvertretendes Opfer am Kreuz für die Sünden seines Volkes, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Dieses Werk hat er vollbracht, auch wenn ein Teil davon noch in der Zukunft lag. Und jetzt heißt es in Vers 5: Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus ist jetzt hier zurück bei seinem Vater als der Gottmensch im Himmel. Und er hat die Herrlichkeit zurückbekommen, die er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war. Und hier bekommen wir einen Einblick in Offenbarung 5, die Verse 8 bis 14, in gewisser Weise von einem himmlischen Gottesdienst, wo das Lamm Herrlichkeit bekommt, Ehre bekommt, Anbetung bekommt für das, was er getan hat, für sein Werk am Kreuz. Denn wir lesen immer wieder neu, wofür wird er angebetet? Du bist würdig zu nehmen, wieso? weil du das Lamm bist, das geschlachtet wurde. Weil du das Lamm bist, das geschlachtet wurde. Das klingt immer wieder wie ein Chorus, wie eine Wiederholung. Das ist das Zentrum der Anbetung. Das, was Christus am Kreuz auf dieser Erde getan hat, wird in Ewigkeit von allen geschaffenen Wesen besungen und bestaunt. Dafür wird er angebetet. Und diese große Feierlichkeit, wie es Matthew Henry geschrieben hat, wollen wir nun gemeinsam betrachten, indem wir diese drei Personengruppen anschauen. In den Versen 8 bis 11 sehen wir, wie die vier Wesen und die 24 Ältesten das Lamm anbeten. In den Versen 11 und 12 sehen wir dann anschließend, wie die gesamte Engelswelt das Lamm anbetet. Und in den Versen 13 und 14 sehen wir dann, wie die gesamte Schöpfung das Lamm und den, der auf dem Thron sitzt, anbetet. Wir werden also sehen, dass der Himmel der Ort ist, an dem die Gemeinde, die gesamte Engelswelt und jedes Geschöpf das Lamm anbetet. Das ist der Himmel. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam mit Johannes hinaufgenommen werden und dass der Heilige Geist uns mit hineinnimmt in diesen himmlischen Gottesdienst und dass wir in gewisser Weise sehen können, was dort passiert. Und abschließend wollen wir dann noch einige praktische Anwendungen für uns ziehen, für unser Leben und für die Anbetung des Lammes in unserem eigenen Leben. Nun zur ersten Personengruppe, die das Lamm anbetet. Verse 8 bis 10. Hier heißt es in Vers 8, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Hier beginnt also der himmlische Gottesdienst. Unmittelbar zuvor in Vers 7 nimmt das Lamm das Buch aus der Hand seines Vaters und jetzt fallen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und wir haben bereits in Kapitel 4 gesehen, dass die 24 Ältesten vor Gott, dem Vater, der auf dem Thron sitzt, niederfallen. Und dieses Niederfallen beschreibt ein willentliches, ein leidenschaftliches, ein ganz bewusstes Niederfallen vor jemandem, den man Anbetung und Ehre bringen wollen. Und hier heißt es nun, die vier lebendigen Wesen, die symbolisch für Gottes Wirken auf dieser Erde stehen, sie fallen vor dem Lamm nieder. Und die 24 Ältesten, welche symbolisch für die Gemeinde stehen, fallen vor dem Lamm nieder. Also die Gemeinde im Himmel fällt vor dem Lamm nieder. Sie werfen sich vor ihm nieder und beten ihn williglich, dankbar und mit ganzem Herzen und Hingabe an. Sie fallen vor ihm nieder. Und wir sehen hier in Vers 8 in gewisser Weise auch Zeremonien, wie sie in einem alttestamentlichen Gottesdienst vorhanden waren. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die 24 Ältesten Harfen in der Hand hatten und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und Harfen finden wir im Alten Testament sehr häufig in Bezug auf den Gottesdienst. So lesen wir zum Beispiel in 1. Chronik 25, wo David den Priesterdienst und die Anbetung im Tempel organisierte und festplante, dass dort Harfen bei dem Gesang im Gottesdienst dabei waren. Wir lesen es in den Psalmen immer wieder aufs Neue, dass Harfen, diese Musikinstrumente dazu, benutzt wurden, um Gott im Tempel anzubeten. Es waren also Musikinstrumente, um Gott anzubeten. Gleichzeitig hatten die 24 Ältesten aber auch goldene Schalen voll Räucherwerk. Und auch solche goldenen Schalen, große Gefäße in gewisser Weise, fand man im Tempel, um Gott anzubeten. Und dort brachte der Priester im Alten Testament immer wieder Räucheropfer dar. Und dieser Rauch, der dann in den Himmel aufstieg, war ein Wohlgeruch für Gott. Und dieser Rauch symbolisierte in gewisser Weise die Gebete des Priesters, die er anstelle des Volkes zu Gott sprach. Er sprach praktisch stellvertretend für das Volk zu Gott. Und dieser Rauch symbolisierte das Gebet des Priesters. Und diese Zeremonie, diese alttestamentliche, gottesdienstliche Zeremonie finden wir hier im Buch der Offenbarung bei den 24 Ältesten. Sie priesen Gott und sie beteten das Lamm an mit Harfen und sie brachten vor das Lamm Räucherwerk in diesen goldenen Schalen dar. Und Johannes beschreibt uns auch weiter, was dieses Räucherwerk ist, nämlich welches die Gebete der Heiligen sind. Also genau das, was wir auch im Alten Testament im Priestertum sehen. David betet zum Beispiel im Psalm 141, Vers 2, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet, das erheben meiner Hände als Abendopfer. Wir sehen also, dieser Rauch, diese Opfer, die man dargebracht hat, sollten die Gebete symbolisieren. Wir können davon ausgehen, dass die Gebete der Heiligen, hier in Vers 8, die Gebete aller Gläubigen gemeint sind. Diejenigen, die gelebt haben und schon tot sind, oder auch diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt leben. Das heißt, alle Gebete aller Gläubigen symbolisieren praktisch dieses Räucherwerk dort im Himmel, welche die 24 Ältesten, also die Gemeinde, praktisch vor Christus bringt. Nun, was ist der Inhalt dieser Gebete gewesen? Wir können davon ausgehen, dass hier in gewisser Weise das Verlangen und die Gebete der Gläubigen, damit Christus endlich Gerechtigkeit auf dieser Erde wiederherstellt, symbolisieren. Wir sehen zum Beispiel in Kapitel 6 ab Vers 9, hier sind die Gebete von bereits verstorbenen Heiligen. Hier lesen wir, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Hier sehen wir ein Verlangen von verstorbenen Heiligen, wie sie zu Christus beten und sagen, wann schaffst du endlich Gerechtigkeit auf dieser Erde? Auch in Kapitel 8, Vers 3 heißt es, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Mit diesem aller Heiligen, davon können wir ausgehen, dass es alle Menschen waren, die an Jesus Christus geglaubt haben, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament, wie sie zu Gott flehen und zu ihm gebetet haben, dass er endlich diese von Sünde befallene Welt, diese Ungerechtigkeit richten und Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Wir sehen hier eine tröstliche Wahrheit für dich und für mich. Wir können uns sicher sein, liebe Geschwister, dass keines deiner Gebete jemals verloren geht. Keines deiner Gebete. Sofern du im Namen und im Willen Jesu Christi gebetet hast, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Solange wir gerechtfertigt vor Gott, dem Vater, stehen, durch das Blut seines Sohnes, hört er unser Gebet, und keines unserer Gebete fällt zu Boden, sondern alle Gebete werden durch unseren Stellvertreter Jesus Christus vor Gott, den Vater, gebracht. Und genau das sehen wir hier in gewisser Weise, wie die 24 Ältesten diese Gebete wie ein Räucherwerk vor Christus aufgehen lassen, damit er diese Gebete hört. Und er hört sie und er wird antworten. Ab Kapitel 6 antwortet er auf diese Gebete. Er beginnt, Gericht auszuüben auf dieser Erde und wieder Gerechtigkeit herzustellen. Das ist also die Zeremonie eines alttestamentlichen Gottesdienstes, was wir im Himmel sehen. Ein himmlischer Gottesdienst mit Zeremonien, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und ab Vers 9 beschreibt er dann das Lied, das die 24 Ältesten singen. Ihr seht, dass ich immer wieder betone, dass hier die 24 Ältesten hauptsächlich in dieser Anbetung involviert sind, denn jetzt in Vers 9 singen die 24 Ältesten ein Lied zu dem Lamm und sie sagen, du bist geschlachtet worden, du hast uns erkauft. Engel, diese vier lebendigen Wesen, wurden durch das Blut Jesu Christi nicht erkauft, denn sie haben nicht gesündigt. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass dieses Lied, das wir jetzt in Vers 9 lesen, höchstwahrscheinlich ausschließlich von den 24 Ältesten gesungen wird, die stellvertretend für die Gemeinde dastehen. Hier singen sie und sie singen ein neues Lied. Was für ein neues Lied? Ein Lied, das man noch nie gesungen hat? Oder was ist gemeint mit einem neuen Lied? Nun, mit Sicherheit singen sie hier ein Lied, das in dieser Form neu ist und noch nie gesungen wurde. Aber wir finden diesen Begriff, ein neues Lied zu singen, sehr häufig auch im Alten Testament, vor allem in den Psalmen. Und dort geht es im Kontext immer um Erlösung oder um Errettung. Wenn David immer wieder sagt, Lasst uns vielleicht einen Psalm als Beispiel aufschlagen. Psalm 40. Vers 3 und 4. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Er hat mich erlöst, er hat mich gerettet. Vers 4. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem Gott. Er hat mich erlöst, er hat mich gerettet und er hat in meinen Mund ein Lied gelegt, um ihn zu preisen, um ihn anzubeten, ein neues Lied. Und so finden wir viele, viele Beispiele, auch im Propheten Jesaja oder auch in den Psalmen vor allen Dingen, wo es im Kontext immer um die Erlösung geht, wenn es um ein neues Lied geht. Und genau das sehen wir auch hier. Was besingen sie jetzt? Sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Wieso? Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Sie singen ein neues Lied, weil so ein Lied weder im Alten Testament noch zur Zeit Jesu gesungen wurde. Sie besingen den ewigen Gott, der Mensch wurde und der am Kreuz wie ein Lamm geschlachtet wurde, der auferstanden ist und der durch dieses Opfer, durch sein Blut Menschen erlöst hat. Im Alten Testament wurde David erlöst vor Krieg oder vor dem Tod. Und deswegen hat er Gott ein neues Lied gesungen. Hier singt die erlöste Gemeinde dem Lamm ein neues Lied, weil er geschlachtet wurde. Wir haben letzte Woche gesehen, er wurde wie ein Lamm, das heißt freiwillig, zur Schlachtbank geführt. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Er hat sein Blut vergossen und er hat uns erkauft. Wir waren Sklaven und wenn du noch in deinen Sünden bist und nicht erlöst wurdest und dich nicht im Glauben an Jesus Christus Buße getan hast, dann bist du immer noch in deinen Sünden, dann bist du noch nicht erlöst. Aber wir, die wir durch Jesu Blut erkauft wurden, wir wurden für Gott erkauft. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren Sklaven der Ungerechtigkeit, wir waren Sklaven des Teufels und wir haben den Willen unseres Vaters getan und unser Vater war der Teufel. Wir waren gebunden und wir konnten uns nicht selbst loskaufen, loslösen. Und das ist das Bild, was wir immer wieder im Neuen Testament finden. Wenn es um Erlösung geht, da geht es darum, dass jemand auf den Markt geht, wo es Sklaven gibt und diese Sklaven mussten durch ein Lösegeld erlöst werden, erkauft werden. Und was war der Preis, den Jesus gezahlt hat für unser Leben, für unsere Seele, für unsere Erlösung? Sein kostbares Blut. Er hat uns erlöst. Er hat uns erkauft. Für was? Damit wir es für uns selber leben, damit wir weiterhin in unseren Sünden leben und tun, was uns gefällt. Was sagt uns der Text? Die 24 Ältesten beten Jesus an und sagen, du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Für Gott. Lebst du für Gott oder lebst du immer noch für dich? Für Gott zu leben bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Für Gott zu leben bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Nicht für seine eigenen Bedürfnisse zu leben, sondern zu erkennen, dass wir gänzlich verloren waren und dass wir es nicht verdient haben, erlöst worden zu sein. Aber uns wurde alles vergeben. Es ist vollkommen vollbracht am Kreuz. Aus lauter Liebe und Gnade wurden wir erlöst. Und jetzt will ich in Anbetracht dieser Wahrheit mein Leben als ein heiliges und lebendiges und wohlgefälliges Opfer meinem Gott darbringen. Ich will für ihn leben, sei es in meiner Familie, in meiner Ehe, in der Erziehung meiner Kinder, hier in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, unter meinen Nachbarn. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Gott und diene dadurch anderen Menschen. Du hast uns für Gott erkauft. Wen hat Jesus erkauft? Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Mit anderen Worten, Christus hat Menschen aus jeglicher Abstammung, aus allen Sprachen, die je gesprochen wurden und noch gesprochen werden und aktuell gesprochen werden. Aus jeder Rasse und aus jeder Kultur hat Jesus Christus durch sein Blut Menschen für Gott erkauft. Und diese Wahrheit, die Johannes hier hört, dieses Lied, das Johannes hier hört, muss unglaublich tröstlich für ihn gewesen sein. Wir erinnern uns, Johannes lebt hier ungefähr 90 nach Christus. Die Gemeinde ist eine sehr junge Gemeinde. Und was haben wir in den Kapiteln 2 und 3 gelesen und studiert? Die 7 Sendschreiben, nicht wahr? Und 5 von diesen 7 Sendschreiben litten unter großen, großen Problemen und Schwierigkeiten. Teilweise unter Sünde oder unter Verfolgung. Und Johannes sah diese Dinge und in seinem Kopf könnte vielleicht Dinge hervorgekommen sein, wie wird die Gemeinde denn überhaupt überleben? Und hier sieht Johannes oder hört Johannes diese Stimme: Du hast erkauft aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Ländern, aus jeder Rasse, aus jeder Kultur, hast du dir eine Braut erlöst, hast du dem Vater eine Braut erlöst. Das heißt, Johannes sieht hier, Christus hat triumphiert und seine Gemeinde mit ihm. Und zwar eine unzählige Schar. Aber Christus hat nicht nur erlöst, er hat nicht nur erkauft, er wurde nicht nur als Lamm geschlachtet, um uns von unseren Sünden zu befreien. Das wäre schon herrlich genug. Vers 10 heißt es noch: Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Als Bonus. Du hast sie nicht nur erlöst, du hast sie noch zu Königen und zu Priestern gemacht. Mit anderen Worten, du hast sie zu Herrschern und zu Dienern gemacht. Könige herrschen, sie haben Autorität. Priester, sie dienen Gott, sie opfern Gott. Du hast sie zu Herrschern und zu Dienern gemacht. Wir als Erlöste durch das Blut Jesu Christi sind jetzt schon Könige und Priester, laut 1. Petrus 2, Vers 9. Aber das, was wir jetzt schon in einem gewissen Maß sind, werden wir im Himmel und vor allem im tausendjährigen Reich in einem vollkommenen Maße sein. Denn Johannes oder die 24 Ältesten singen hier: Und sie werden über die Erde herrschen. Dieses Wort "sie werden" steht in gewisser Weise, oder das Ereignis wird in der Zukunft stattfinden. Es ist noch nicht jetzt. Wir herrschen jetzt noch nicht mit ihm. Wir sind in sein Reich hineinversetzt worden und wir dienen ihm jetzt in seinem Reich und wir bauen mit ihm sein Reich, beziehungsweise er baut mit uns sein Reich, aber mit ihm herrschen über diese Erde werden wir noch. Das ist, was der Text hier deutlich sagt. Und dieses in der Zukunft über diese Erde zu herrschen, finden wir in Kapitel 20, Vers 4 in Erfüllung gehen. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und alle die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihrer Stirn und an ihrer Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Sie herrschten mit Christus 1000 Jahre. Das ist, was noch kommen wird, nachdem Jesus uns entrückt hat und zum zweiten Mal auf diese Erde mit seiner Braut kommt. Dann werden wir mit ihm gemeinsam hier als Könige und als Priester herrschen. Das ist also der Grund, wieso die 24 Ältesten das Lamm anbeten. Weil er erkauft hat, weil er geopfert hat. Und wir müssen verstehen, die Tragweite und die Tiefe. Wir wurden nicht nur erlöst, wir wurden nicht nur von unseren Sünden reingewaschen. Wir wurden in eine Stellung versetzt, in eine Stellung, die Gott schon von Anbeginn der Schöpfung für den Menschen eigentlich vorgesehen hat. Auch Adam und Eva, auch sie sollten herrschen über diese Erde, auch sie sollten anbeten und dienen ihrem lebendigen Gott, nicht wahr? Sie sind gescheitert, sie sind gefallen. Das Volk Israel laut 2. Mose 19, Vers 6, sollten König und Priester sein für Gott. Wir als neutestamentliche Gemeinde sollen König und Priester sein. Wir werden es in Zukunft vollkommen sein. Wir sehen also, dass das Ziel Gottes ist weitaus mehr, uns nur zu erlösen. Er will wiederherstellen, was der Mensch zerstört hat. Und das Lamm hat triumphiert. Das Lamm hat das vollbracht. Das Lamm hat wiederhergestellt, was der Mensch zerstört hat. Und deswegen beten wir als Gemeinde dieses Lamm an. Ich möchte eine interessante Parallele noch ziehen zum Buch Daniel, bevor wir dann zum zweiten Punkt gehen. Daniel Kapitel 3, ab Vers 4. Auch hier finden wir in gewisser Weise Instrumente wie eine Harfe. Auch hier finden wir Nationen. Auch hier finden wir Niederfallen und Anbeten, aber nicht vor dem Lamm, sondern vor etwas oder jemandem anderen. Wir lesen in Daniel Kapitel 3, Vers 4, und hier geht es im Kontext darum, dass Nebukadnezar sich ein großes Bild aufgestellt hat und er hat zu seinen Dienern gesagt, holt mir alle Menschen aus all meinen Ländern, denen, über die ich herrsche und die mir eigentlich dienen, holt sie alle hierher und lasst sie sich vor dem Bild niederfallen und das Bild anbeten. Da lesen wir in Daniel 3, Vers 4, und der Herold rief mit Macht, euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen. Kommt es uns bekannt vor? Herrscher, Nationen, Sprachen, Ländern. Euch wird befohlen, sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Pfeife und allerlei Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Hier finden wir das in negativer Weise, was wir in Offenbarung 5 gerade eben gelesen haben. Und hier finden wir das, was eigentlich seit dem Sündenfall bis in die Gegenwart beständig getan wird von den Menschen. Sie beten irgendetwas an, aber nicht das Lamm. Sie beten irgendein Bild an, entweder sich selbst vor dem Spiegel oder das Auto oder sonstige Dinge, mit Musik und Zimbeln, das heißt mit Emotionen, mit Hingabe, mit Freude. Nur nicht das Lamm. Nur nicht das Lamm. Und dann finden wir in Daniel Kapitel 7, Vers 14, hier sieht Daniel das, was Johannes eigentlich in Offenbarung 5 auch sieht. Daniel Kapitel 7, ab Vers 13. Und ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tage und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königtum ein solches, das nie zerstören wird. Hier sehen wir das, was in Offenbarung 5 passiert. Jesus hat Herrschaft bekommen von seinem Vater. Er hat die Rolle in die Hand genommen. Und hier lesen wir, dass ihm Herrschaft gegeben wurde und dass alle Menschen von allen Königtumen und Völkerschaften und Sprachen zu ihm kamen und ihm dienten und ihn anbeteten. Hier sehen wir den wahren Gottesdienst. Hier sehen wir das, was in Ewigkeit passieren wird. Das, was wir tun werden. Und hier sehen wir diesen Kontrast. Menschen, die das Bild anbeten oder Menschen, die das Lamm anbeten. Und ich hoffe sehr, dass du zu denen gehörst, die das Lamm anbeten, die erlöst wurden, die erkauft wurden durch sein Blut. Wir werden in Ewigkeit das Lamm anbeten. Es wird die Ewigkeit nicht ausreichen, ihn für sein Werk anzubeten. Deswegen singen wir auch in diesem wunderbaren Lied von John Newton, nicht wahr? Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Wie in der ersten Zeit. Wir werden in Ewigkeit das Lamm anbeten über die Gnade, die uns zuteil wurde. Das ist also die erste Personengruppe, die das Lamm anbetet. Nun kommt ab Vers 11 eine zweite Personengruppe hinzu, und zwar die gesamte Engelswelt betet das Lamm an. Die gesamte Engelswelt. Wir lesen, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel und um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und tausende mal Tausende. Wir müssen uns dieses Bild vorstellen, was Johannes hier sieht. Und er sieht es real. Es ist keine Vision, die verschwommen ist oder so. Er wird hier von dem Geist in die Himmelswelt transportiert und er sieht hier den Thron. Und er sieht den Vater auf dem Thron sitzen. Und er sieht das Lamm in der Mitte des Thrones stehen, wie geschlachtet. Und er sieht um den Thron und um den Lamm, sieht er die vier lebendigen Wesen, die beständig singen und anbeten. Und um die vier lebendigen Wesen sieht er dann die 24 Ältesten wie in einem Kreis, die auch das Lamm anbeten. Und jetzt in gewisser Weise erweitert sich das Bild und er sieht eine unzählbare Schar von Engeln. Mit diesen Worten, die Johannes hier gebraucht, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, will einfach ausdrücken, es war eine unzählbare Schar, die sich hier zu dem Thron versammelt hat, die sich hier zum Lamm versammelt hat, um das Lamm anzubeten. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel, also viele, 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 viele Engel mit einer Stimme, gewaltig, gewaltig. Mit einer Stimme. Und was sangen diese Engelwesen? Mit lauter Stimme sprachen sie, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Das war das Zentrum ihrer Anbetung. Erneut das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und es ist äußerst interessant, Engelwesen benötigen keine Erlösung. Die Engelwesen, die in Sünde gefallen sind, wir lesen in der Bibel ganz deutlich, dass für sie keine Gnade da ist. Die Engel, die sich dem Satan angeschlossen haben, welche jetzt Dämonen sind, für sie gibt es keine Erlösung. Sie sind gekettet bis zum Tag des Gerichts. Die Engel, die im Himmel sind und die das Lamm anbeten, sie haben nie gesündigt. Sie mussten nicht erkauft werden durch das Blut. Und obwohl sie selbst keinen Retter brauchten, so schreibt Matthew Henry, freuten sie sich doch über die Erlösung und Rettung von Sündern und stimmten mit der Gemeinde in diesen Lobgesang überein. Sie freuen sich einfach mit der Gemeinde mit und sie staunen über das Erlösungswerk von Jesus Christus. Sie beten ihn an. Denn selbst Engel forschen und suchen zu verstehen, was dort am Kreuz passiert ist. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 12 über das Evangelium, dass selbst die Engel hineinzuschauen begehren in dieses unergründliche Evangelium. Selbst die Engel versuchen hineinzuschauen, sie begehren zu verstehen, was dort passiert ist. Und eine wunderbare Stelle, die uns dies verdeutlichen will, ist auch in Epheser 3, Vers 8 zu finden. Epheser 3, Vers 8, dort spricht Paulus über das Evangelium. Und dort sagt er, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also hier redet er von dem Evangelium. Und dann sagt er in Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes durch die Braut Christi, die durch Jesus erlöst wurde, will Gott den mannigfaltigen Reichtum seiner Weisheit und seiner Gnade wem offenbaren? Den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, Engeln und selbst Dämonen. Für Engelwesen und Menschen haben eine Sache gemeinsam, auch wenn sie eigentlich unterschieden sind, aber eine Sache haben sie gemeinsam. Wir mit den Engeln, wir sind Geschöpfe. Und Geschöpfe sind begrenzte Wesen. Sind begrenzte Wesen. Die Engel selbst können den unergründlichen Reichtum des Evangeliums nicht erforschen. Sie suchen hineinzubegehren, hineinzuschauen und zu verstehen, was dort passiert ist. Die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Wie kann Gott, der ewig war, Mensch sein zur selben Zeit? Und wie kann der Mensch gewordene Gott, der Gottmensch, am Kreuz sterben? Und er ist der Erstgeborene der Toten. Wie konnte er auferstehen? Und jetzt sitzt er hier zurecht und jetzt fallen wir vor ihm nieder, vor dem Gottmenschen, vor dem Lamm. Wir beten ihn an. Für die Engel, wir müssen verstehen, für die Engelwesen ist es ein unergründlicher Reichtum der mannigfaltigen Weisheit Gottes in dem Evangelium. Und sie fallen auch vor ihm nieder und sie singen mit einer Stimme: Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Und sie sagen auch, wozu er würdig ist: zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, diese Dinge in Empfang zu nehmen. Übrigens sind es 7 Dinge, die hier aufgezählt werden, eine Doxologie von eine siebenfache Lobpreis, ein siebenfacher Lobpreis. Und wir wissen, die Zahl 7 in der Offenbarung symbolisiert etwas Vollkommenes. Also sie bringen dem Lamm hier ein vollkommenes Lob, eine vollkommene Anbetung dar. Und er ist würdig zu empfangen, Macht wozu? Herrschaft auszuüben, Gericht auszuüben, zu regieren. Er ist würdig zu empfangen, Reichtum. Reichtum, wofür? Um von seinem Reichtum uns zu geben, damit wir Anteil haben an seinem Reichtum. Er ist würdig zu empfangen, Weisheit. Wozu? Um seine Wege und Gerichte vollkommen weise auszuführen auf dieser Erde. Er ist würdig zu empfangen, Stärke. Stärke, um alle seine Feinde niederzutreten. Er ist würdig zu empfangen, Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Er alleine ist es würdig, diese Dinge zu bekommen. Und diese Dinge stehen eigentlich nur Gott zu, was uns wiederum zeigt, dass das Lamm Gott ist. Überall in der Bibel, wir finden immer wieder mal Berichte, wie Menschen vor Engelwesen niederfallen, aufgrund ihrer Ausstrahlung, aufgrund ihrer Herrlichkeit. Und immer wieder sagen die Engel dann zu den Menschen: Steh auf, bete mich nicht an. Nicht ich bin es wert, angebetet zu werden, sondern Gott. Und hier fallen die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen nieder vor Christus. Hier singen die Engelwesen Christus Loblieder und geben ihm die Ehre und sagen: Du bist würdig, all das in Empfang zu nehmen. Und das zeigt uns, Christus ist Gott, das Lamm. Das Lamm ist Gott. Wir sehen also, wie sich zu den vier lebendigen Wesen und den 24 Ältesten die gesamte Engelswelt versammelt, um das Lamm anzubeten. Und in den Versen 13 und 14 schließt der Lobpreis, in dem die gesamte Schöpfung hinzugerufen wird oder hinzukommt, um das Lamm anzubeten. Und das ist der dritte Punkt. Die gesamte Schöpfung betet das Lamm an. Vers 13 und 14. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben letzte Woche gesehen, wie der Engel mit seiner starken Stimme die gesamte Schöpfung herzugerufen hat und sie gefragt hat: Wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Wir erinnern uns, dort haben wir auch gelesen: Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, in Kapitel 5, Vers 3. Also die gesamte Schöpfung wurde herbeigerufen und niemand war dort, das Siegel zu öffnen. Und die gesamte Schöpfung sah dann, wie das Lamm kam, um das Buch zu nehmen, nicht wahr? Und hier sehen wir wiederum die gesamte Schöpfung. Der Himmel, die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Das heißt, hier sehen wir jedes Geschöpf in jedem Himmel sozusagen, die Himmel, die Gott geschaffen hat, in der Himmelswelt, die Engelwesen, die großen Seraphim und Cherubim, aber auch all die verstorbenen Heiligen im Himmel stimmten in dieses Loblied ein. Und alle auf der Erde stimmten in dieses Loblied ein. Sowohl Menschen als auch Tiere, als auch Pflanzen, die gesamte Schöpfung, als auch das, was im Meer ist, das ganze Meer betete das Lamm an. hörte die gesamte Schöpfung, sagt Johannes, sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre. Wir lesen immer wieder im Alten Testament, vor allem in den Psalmen, wie die Psalmisten die gesamte Schöpfung auffordern, Gott anzubeten. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 69, Vers 34, ihn sollen loben Himmel und Erde, die Meere und alles, was in ihnen wimmelt. Das heißt, alle Geschöpfe, ob Mensch, ob Engel, ob Tier, alle Geschöpfe sollen Gott anbeten. Und ein Psalm, der zeigt es uns sehr deutlich und den möchte ich mit uns gemeinsam aufschlagen, Psalm 148. Die Verse 7 bis 13. Dort sagt der Psalmist, dort ruft der Psalmist, lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der du ausrichtest sein Wort, ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, ihr wilden Tiere und alles Vieh, kriechende Tiere und geflügelte Vögel, ihr Könige der Erde und alle Völkerschaften, ihr Fürsten und alle Richter der Erde, ihr Jünglinge und auch ihr Jungfrauen, ihr Alten mit den Jungen, loben sollen sie den Namen des Herrn. Denn sein Name ist hoch erhaben, er alleine, seine Majestät ist über Erde und Himmel. Christus hat einen Namen bekommen, der über alle Namen steht, nicht wahr? Loben sollen sie Gott, denn er hat einen Namen bekommen. Hier sehen wir in diesem Psalm, wie der Psalmist die gesamte Schöpfung auffordert, Christus anzubeten. Die gesamte Schöpfung. Und Bäume, Zedern, Tiere, Vögel, Fische, können sie sprechen? Nicht wirklich, nicht wahr? Aber wir lesen in Psalm 19, Vers 4, keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Auch wenn wir nicht hören, wie die Bäume reden, und auch wenn wir die Stimme von den Tieren nicht wirklich wahrnehmen können, auch wenn die Vögel zwitschern können und Hunde bellen können, es wird nicht wirklich eine Rede vernommen, aber gehört wird ihre Stimme, denn wir sehen oder wir werden sehen, wie die gesamte Schöpfung das Lamm anbetet. Wieso? Weil er durch seine Erlösung ermöglicht hat, dass diese Schöpfung wiederhergestellt werden wird. Sein Werk am Kreuz hat Ausmaße auf die gesamte Schöpfung. Auf die gesamte Schöpfung. Das haben wir bereits auch in Kolosser Kapitel 1 gesehen, dass er durch sein Blut am Kreuz die Schöpfung mit sich selbst versöhnt hat. Und interessant hier auch ist zu sehen, liebe Geschwister, dass selbst der Teufel und die Dämonen ihn anbeten werden. Denn mit der gesamten Schöpfung sind auch diese Dämonen und der Teufel mit eingeschlossenen, auch sie sind Geschöpfe. Und sie werden auch vor ihm niederfallen. Und auch sie werden ihre Knie beugen. Und auch sie werden mit ihrer Zunge bekennen, Christus, du bist Herr. Und du alleine bist es würdig, angebetet zu werden. Und dein Gericht über uns wird ein gerechtes Gericht sein. Und sie werden gerichtet werden von ihm. Sie werden ihm die Ehre geben, die ihm alleine gebührt. Und so sehen wir hier, in Vers 13 wird uns gesagt, dass nicht nur das Lamm die Segnung empfangen soll, sondern auch der, der auf dem Thron sitzt. Also der Vater, der auf dem Thron sitzt, bekommt von der Schöpfung Anbetung. Wieso? Weil er der Schöpfer ist. Und das Lamm bekommt von der Schöpfung Anbetung. Wieso? Weil er die Schöpfung mit sich selbst versöhnt hat durch sein Opfer am Kreuz. Und in Vers 14 schließt dann dieser Lobgesang. Und dort heißt es, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Sie beteten an. Und das ist eine durchgängige Praxis in der Ewigkeit, liebe Geschwister. Wir werden herrschen, wir werden dienen, wir werden viele Dinge tun. Aber hauptsächlich, was uns am meisten Freude bereiten wird, ist, das Lamm anzubeten. Vor ihm niederzufallen und ihm die Ehre zu geben, die ihm alleine gebührt. Nun in Anbetracht dieser Wahrheiten, dass im Himmel alles darauf ausgerichtet ist, das Lamm anzubeten, in Anbetracht dieser Wahrheiten wollen wir nun abschließend in aller Kürze drei praktische Wahrheiten oder Schlussfolgerungen ziehen. Wenn der Himmel der Ort ist, wie wir es gesehen haben, wo die Gemeinde, die gesamte Engelswelt und die gesamte geschaffene Welt das Lamm anbetet, sollte dann nicht auch die Gemeinde hier vor Ort ein Ort sein, wo wir das Lamm anbeten? Ja, ich weiß, wir kommen hier Sonntag für Sonntag zusammen und beten das Lamm an. Aber betest du das Lamm wirklich von Herzen an für das, was er für dich getan hat? Oder betest du ihn nur an, weil du halt am Sonntag hierher kommst? Und vor allen Dingen, liebe Geschwister, will ich uns ermutigen und ausrichten auf unsere Haltung während dem Singen. Was für eine Haltung haben die Ältesten eingenommen? Sie sind niedergefallen. Schön wäre es, wenn die Bänke vielleicht ein bisschen weiter auseinander stehen würden, könnten wir vielleicht auch niederfallen. Aber das ist nicht damit in erster Linie gemeint, sondern die Haltung spielt eine Rolle. Betest du das Lamm von Herzen mit Hingabe und Leidenschaft an und regst dich nicht darüber auf, dass man schon wieder aufsteht zu den ersten zwei Liedern. Wir stehen auf, weil wir ehrfürchtig in die Gegenwart des Lammes kommen, der sein Blut für uns geopfert hat, der sein Leben für uns geopfert hat, sein Blut vergossen hat. Wenn der Himmel der Ort ist, wo wir ihn in Ewigkeit anbeten werden, sollte dann nicht die Gemeinde schon der Ort sein, wo das jetzt auf dieser Erde praktiziert wird? Zweitens, wenn der Himmel der Ort ist, an dem die gesamte Gemeinde und die Engelswelt und die gesamte Schöpfung das Lamm anbetet, sollte dann nicht auch dein Haus ein Ort sein, wo das Lamm angebetet wird? Die Bibel, auf Epheser 5, macht uns deutlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein Bild auf Christus und die Gemeinde ist. Das heißt, so wie es die alten Puritaner gesagt haben, die Familie ist eigentlich die Gemeinde in klein. Der Vater ist der Priester, der Leiter und die Familie, wir beten gemeinsam Gott an. Wir sind eine Familie, eine Gemeinde in klein. Und die Frage an dich ist, betest du mit deiner Familie zu Hause das Lamm an? Singst du ihm Lieder dafür, was er für dich getan hat? Als drittes, wenn der Himmel der Ort ist, an dem die Gemeinde und die gesamte Engelswelt und die gesamte Schöpfung das Lamm anbetet, sollte dann nicht auch dein Kämmerlein ein Ort sein, wo das Lamm angebetet wird? Dein Kämmerlein, wo nur du bist und das Lamm. Und dort kannst du niederfallen. Und dort sollst du niederfallen. Und dort sollst du das Lamm anbeten. Für das, was er für dich getan hat. Dass er sein Blut vergossen hat. Dass er stellvertretend für deine Sünde am Kreuz starb, den Zorn des Vaters über sich ergossen lassen hat, den Kelch des Zornes Gottes bis aufs Letzte getrunken hat und von Gott, seinem Vater, verlassen wurde. Und er das getragen hat, was jeder Sünder ewig in der Hölle ertragen wird. Aber er hat triumphiert und er hat überwunden, das Lamm. Betest du ihn in deinem Kämmerlein an? Wenn nicht, prüf dich. Fang heute damit an. Fang heute damit an. Amen.